Deutschlandfunk Kultur. Studio 9.
Mit Wladimir Balzer. Herzlich willkommen, vor allem aber mit dem Publizisten Safa Senocak. Herzlich willkommen auch an Sie.
Schönen Tag.
Schön, dass Sie dabei sind. Ich freue mich auf diese Stunde. Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, am Samstag immer ein bisschen zurückzuschauen, was die Woche so geboten hat. Klar, das war die Woche des Regierungswechsels. Wir sind hier am ersten Wochenende mit der Ampelkoalition. Viele sagen auch ein Wechsel der politischen Kultur, jünger, moderner, vielleicht auch atheistischer. Ich weiß es nicht. Also 8 der 17 Minister und Ministerinnen haben ohne Gottesformel sich vereidigen lassen. Alle Grünen und vor allem der Kanzler. Ich weiß nicht, ob Ihnen das auch aufgefallen ist.
Das ist mir aufgefallen.
Ja. Vielleicht hören wir mal den Kanzler, wie es da klang.
Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde.
Das war aber bei anderen anders. Bei der liberalen Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger klang es so.
Frau Präsidentin, ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe.
Braucht es die Gottesformel bei der Vereidigung von Ministerinnen und Ministern und braucht es sie nicht?
Nein, das braucht es nicht. Das hat man ja auch gesehen, dass es nicht braucht. Die Formel ist schön genug. Ich bin ja ein Anhänger des stillen Glaubens. Und deswegen denke ich, dass es jedermann überlassen ist, wer das macht. Das ist ja auch ein Stück Liberalität, was wir jetzt gesehen haben.
Ist das für Sie auch ein Zeichen, dass man sagt, ja, die Trennung von Staat und Kirche ist da und das sollte man auch bei der Vereidigung von Ministern und Ministerinnen beachten?
Ich finde, das sollte man sehr ernst nehmen, diese Trennung. Das ist ja manchmal so ein bisschen verwaschen, muss man sagen. Und es ist eine historische Leistung, weil es ja jedermann die Freiheit gibt, zu glauben oder nicht zu glauben oder auch seinen eigenen Glauben zu leben. Darum geht es. Es ist ja nicht eine Entscheidung für oder gegen die Religion, sondern für die Freiheit des Glaubens und des Gewissens. Das ist, ich glaube, Fundament unserer Gesellschaft.
Inwieweit ist Glauben politisch?
Immer. Glauben ist immer politisch, weil natürlich der Mensch durch eine Positionierung sozusagen sich entsprechend verhält.
Wie ist es bei Ihnen, die Gretchenfrage? Wie hatten Sie es mit der Religion? Sie sind Muslim?
Ich beschäftige mich damit.
Oder sind zumindest damit groß geworden?
Ja, mein Vater war sehr gläubig. Er war ein intellektueller Muslim. Es ist ein Porträt, das man heute so vielleicht nicht direkt kennt, zumindest nicht mehrheitlich kennt. Deswegen habe ich auch ein Buch über ihn geschrieben. Ja. Und ich habe mich damit sozusagen intellektuell beschäftigt. Aber es ist auch für mich eine Kindheitsfrage, weil natürlich ich viele Erinnerungen habe. Ein Teil meiner Familie war aber sehr säkular. Ich habe sozusagen diese beiden Strömungen in mir. Und ich finde auch den Widerstreit manchmal sehr reizvoll. Der muss nicht immer im blutigen Konflikt enden, sondern auch im kreativen Denken kann es auch enden.
Sie haben gesagt, Sie sind Agnostiker. Das heißt, Sie schließen Gott nicht aus?
Genau, genau. Ich halte es da mit Kant ein bisschen nicht.
Beten nicht zu ihm.
Beten ist eine interessante Frage, weil Beten entscheidet sich ja immer in Lebenssituationen. Und ich glaube schon, dass man in Nöte kommen kann, wo das Gebet plötzlich wieder wichtig wird, wo man nicht drumherum kommt sozusagen.
Sie sind jemand mit Migrationsgeschichte und es gibt einen einzigen Minister in dieser neuen Ampelkoalition, nämlich Cem Özdemir, der eine Migrationsgeschichte mitbringt. Auch darüber wollen wir natürlich reden, über diese Ampelkoalition und was ja diese neue Regierung in Deutschland so ausmacht. Unter anderem gab es ja schon mal einen ersten Schritt, nämlich in einer massiven Krise wie der Corona-Pandemie, nämlich eine Impfpflicht für Klinik- und Pflegepersonal zu beschließen. Das natürlich löst auch wiederum gesellschaftliche Debatten aus über eine generelle Impfpflicht und vielem anderen mehr. Das wollen wir besprechen in dieser Stunde mit Safa Senocak, Publizist und Schriftsteller. Und wir wollen reden über diese erste Woche oder die ersten Tage, die ersten Stunden, muss man ja sagen, der Ampelkoalition, die jetzt etwas beschlossen hat mit den Stimmen im Bundestag, nämlich eine Impfpflicht für Klinik- und Pflegepersonal. Es wurde ja schon viel debattiert in den letzten Wochen über Impfpflicht, über eine Erhöhung der Impfquote. Wir sind gerade mal bei 70% vollständig Geimpften. Also wenn man die erste und die zweite Impfung nimmt. Bei der dritten, bei den Boostern sind wir international gar nicht so schlecht. Aber es heißt, ja, die Impfquote ist immer noch zu niedrig, gerade auch angesichts der Omikron-Variante. Also diese Verpflichtung für Klinik- und Pflegepersonal, sich impfen zu lassen. Ist das richtig?
Ich finde das schwierig. Also ich bin generell für Impfpflicht. muss ich ganz offen
sagen. Eine allgemeine
Impfpflicht. Allgemeine Impfpflicht. Okay. Und zwar gebunden an ein Bußgeld oder so etwas, wenn man das nicht macht. Aus dem einfachen Grund, weil ich es nicht verstehe. Ich verstehe es einfach nicht. Ich meine, wenn man sich operieren lässt, dann unterschreibt man so einen Zettel. Und da stehen Dinge drauf, die würden sich nie operieren lassen, wenn sie das wirklich lesen würden. Und so ist es ähnlich auch mit der Impfung und Medikamenten. Es gibt natürlich Nebenwirkungen, es gibt ein Risiko. Aber was ist die Alternative? Ich war extrem glücklich, als ich zu dieser Impfung kam, als auch ein Mensch mit Vorerkrankungen und relativ spät dran kam. Das ist nämlich die andere Facette dieser Diskussion. Ich finde, wir reden viel zu viel über die Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen und viel zu wenig darüber, dass wir es nicht geschafft haben, rechtzeitig Impfstoffe zur Verfügung zu stellen. Das war ja auch ein Problem von Anfang an.
Das ging sehr langsam
los,
sehr
träge. Und jetzt hat sich das wiederholt. Ja, mit der dritten Impfung hat sich das genau wiederholt und das ist leider überhaupt nicht auf dem Schirm, ein bisschen schon, aber hauptsächlich sind es immer diese Gegner, ja. So, das finde ich falsch. Also man sollte das schon wirklich zusammen diskutieren und dann aber gibt es etwas, das mir wirklich Angst macht, was ich gruselig finde. Das sind diese Bedrohungen von gewählten Politikern, die einfach unsere politische Kultur in Frage stellen. Und auch unsere Rechtsordnung. Also das, ich glaube, da sollte man auch wirklich genauer hinschauen.
Denn da erleben wir ja schon eine gewisse Radikalisierung auch von Impfgegnern, auch der Querdenker-Szene. Also ich meine, wir haben ja in der ersten Phase der Pandemie dadurch auch noch relativ friedliche und sehr vielfältige Corona-Proteste erlebt. Und inzwischen sieht man es ähnlich, wie Sie es vermutlich auch wahrnehmen, tatsächlich eine Radikalisierung, auch eine Gewaltbereitschaft, auch im Rahmen dieses Chatdienstes, der sich in einer Chatdienst verkauft, Telegram, der ja eigentlich, glaube ich, mehr ein soziales Netzwerk ist, durch diese Gruppen, durch diese offenen Gruppen und diese Vernetzungsmöglichkeit.
Ja, also es ist interessant, das ist natürlich ein Phänomen, das wir am Anfang so als eine demokratiefördernde Variante des Ausdrucks und der Entwicklung gesehen haben, die sozialen Medien sich jetzt so umkehren in so etwas, ja, in so eine neue Festungsmentalität sozusagen, die partiell überhand nimmt. Wichtig ist natürlich wirklich, diese Dinge genau zu beobachten, weil ich glaube, es geht gar nicht mehr so sehr nur um die Impfung, sondern es geht darum, dass bestimmte Menschen diese Impfungsfrage oder die Frage Ja oder Nein für die Impfung nutzen, um sozusagen bestimmte politische Pflöcke zu setzen, die unsere Grundordnung bedrohen. Und das finde ich schon beunruhigend.
Ist das so eine grundsätzliche antidemokratische Haltung? Oder was ist das? Was kommt da hervor aus Ihrer Sicht?
Nein.
Von den Leuten, die Politiker bedrohen?
Also meine Einstellung ist, man kann jegliche Meinung äußern, die man will. Man kann
aber Menschen, die bedrohen. Politiker bedrohen, ja.
Das man kann doch nicht auf Leben und so. Es sind ja auch Menschen in diesem Land gestorben, nicht nur Politiker. Sondern wir wissen doch, dass Menschen in diesem Land exekutiert worden sind, nur weil sie eine andere Herkunft hatten oder eine andere Hautfarbe hatten oder eine andere politische Einstellung. Und das ist unerträglich. Das können wir nicht hinnehmen.
Und nimmt man diese radikalisierten Gruppen nicht ernst genug aus Ihrer Sicht?
Ja. Ich finde, man muss mehr reinschauen. Das geht jetzt schon mittlerweile über fast 20, 25 Jahre. Und es ist auch nicht nur ein Ostphänomen. Das wird immer so als Ostdeutschland, es ist da lokalisiert. Aber ich habe mir mal genau angeschaut, wie sind eigentlich diese Bewegungen entstanden. Und da sind fast immer Menschen, die auch vom Westen nach Osten gegangen sind, die da mit sozusagen gewerkelt haben an der Entwicklung in dieser Richtung. Und das heißt, es ist nicht nur ein Ostphänomen, es ist ein Phänomen, das aus der deutschen Krise entsteht. Was ist die deutsche Krise? Müsste man jetzt ausführlicher besprechen, das ist ein Thema für sich. Aber wie wird heute in Mitteleuropa deutsche Identität festgemacht? Wie wird sie sozusagen definiert, gesehen, gerade in Bezug auf die Migrationsströme, auf die Veränderung unseres Landes? Wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu? Das sind ganz, ganz große Fragen, die man offensiver besprechen muss und auch offener besprechen muss wahrscheinlich.
Aber kommen wir vielleicht mal zurück zu diesen Chatdiensten oder sozialen Netzwerken. Ich glaube, Telegram kann man eher als soziales Netzwerk beschreiben, die ja offenbar sich wenig um die Regeln scheren, nämlich dort tatsächlich Hassrede zu löschen. Also es gibt ja dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz, was beschlossen worden ist, dass eben Hassrede auf sozialen Plattformen tatsächlich gelöscht werden muss. Das funktioniert bei Facebook und bei Twitter und vielen anderen durchaus schon relativ gut, wenn man es vergleicht. Aber bei Telegram scheint es überhaupt nicht zu greifen, auch weil der Sitz in Dubai ist, fern von Deutschland und da auch wenig Ansprechpartner offenbar vor Ort sind. Benjamin Krause ist Staatsanwaltschaft bei der Zentralstelle zur Bekämpfung von Internetkriminalität. Er ist da aktiv geworden, zuständig für Netz-DG, so ist die Abkürzung dieses Gesetzesdelikte. Und er beschreibt hier die Schwierigkeiten im Umgang mit Telegram.
Es ist für uns als Strafverfolger auch sehr, sehr enttäuschend, so ehrlich muss man sein, wenn wir also für unsere Identifizierungsermittlungen beispielsweise auf Daten angewiesen sind, dann haben wir bei Facebook und Co. feste Ansprechpartner, klare Wege, Auskunftsportale, die extra dafür eingerichtet worden sind, bei dem hybriden Dienst Telegram eben gerade nicht.
Also was würden Sie sich da wünschen?
Ja, da sollte noch passieren. Ein Anruf in Dubai an, würde ich sagen, oder? Ich
meine, wenn's hilft.
Man muss halt Druck machen. Ist ja klar, man kann es aber nicht so liegen lassen.
Es gibt schon offizielle Briefe, die da gelandet sind, aber eben nicht beantwortet werden.
Aber dann schließen. Oder ich weiß nicht,
Telegram schließen in Deutschland.
Ja, ich würde es, also wenn wirklich zu Gewalt aufgerufen wird und wenn dann auch noch das passiert, dass nämlich plötzlich irgendwelche Fackelträger vor Häusern auftauchen von Repräsentanten, dann wird es, glaube ich, doch eine Stufe höher anzusiedeln sein, als wenn jetzt irgendwelche wirren Meinungsäußerungen darum fliegen. Ich bin überhaupt ein Mensch, der ich finde, freie Meinungsäußerung ist heilig. Ja? Auch blöde Meinungsäußerung, die ich finde, für jemand anderes findet meine Meinung vielleicht blöd. Das muss offen sein. Das ist sehr wichtig. Das ist natürlich eine schwierige Gratwanderung. Ich verstehe das schon. Ja? Man kann nicht einfach jetzt losgehen und es gibt ja andere Staaten, die das machen, immer wieder das eine oder andere schließen oder so. Das ist auch kein Weg. Aber Gewaltaufrufe und dann auch noch Praktizierte, also auf die Straße gehen in dem Sinne, dass man jemanden bedroht oder sogar Anschläge verübt, da ist die Grenze wirklich absolut überschritten.
Und das hat aus Ihrer Sicht wenig mit der Impfdebatte oder generell mit der Corona-Krise zu tun, sondern es wird
aus.
Ja. Also es ist nicht etwa, weil es wird ja darüber gesprochen, weil Sie sich für die allgemeine Impfpflicht einsetzen, dass das zu einer möglicherweise Spaltung der Gesellschaft führen könnte. Ich meine, wir immer nur noch 30% Ungeimpfte.
Das ist doch gespalten, Entschuldigung. Ja, schauen Sie doch mal die Wahlergebnisse an. Wo wird wie gewählt? Nicht? Das ist ja wie in den USA, da gibt es doch diese berühmte Karte, nicht rechts und links blau und in der Mitte ein Riesenrot. Ja? Das ist einfach die gespaltene Gesellschaft, ist sowieso in allen Demokratien da. Ich finde das auch nicht weiter schlimm. Wir müssen nur gewisse Grundregeln einhalten. Also immer dieser Einheitsruf ist auch etwas Dubioses. Ja? Was soll denn da sich vereinheitlichen? Menschen sind unterschiedlich, haben unterschiedliche Lebensentwürfe. Sie müssen ein Mindestmaß an Respekt sich erarbeiten. Das ist die Grundlage unserer Gesellschaft.
Sebastian Hutschak hier ist bei uns im Deutschlandfunk Kultur an diesem Samstagmittag. Gleich schauen wir uns die SPD an. Macht die Ihnen Hoffnung? Die Kanzlerpartei?
Das ist interessant, dass einem die SPD Hoffnung macht. Ja, die SPD macht mir Hoffnung.
Noch vor kurzem hätten wir anders über diese Partei gesprochen, oder?
Ja.
Jetzt ist sie ganz auf der Höhe und wir wollen gleich genaueres wissen und schalten auch gleich zum SPD-Parteitag. Zu Gast Sebastian Hutschak hier in unserer Sendung, in der wir ein bisschen auch zurückschauen auf diese politische Woche, aber auch natürlich schauen, was heute los ist. Nämlich die SPD trifft sich zu ihrem Parteitag. Das ist natürlich überwiegend digital, ist ja schon Standard in Corona-Zeiten. Aber ich würde mal sagen, Sebastian Hutschak, was für ein Timing, ne? Also Scholz, der SPD-Kanzler, gerade mal 3 Tage im Amt, schon die SPD mit ihrem Parteitag.
Turbo eingeschaltet.
Oder?
Eindeutig.
Ist die Frage, welchen Kurs diese Partei jetzt fährt, wenn Kevin Kühner zum Beispiel Generalsekretär wird, die linke Flanke der SPD?
Naja, ne? Ich finde es aber überhaupt sehr gut, dass es also schnell aufeinander folgt und eben nicht Luft bleibt für eventuelle Zwischenräume, die etwas Ungewissheit schaffen, um es mal so diplomatisch zu formulieren. Dazu neigt der SPD immer wieder, wie wir wissen. Und das ist doch jetzt doch sehr straff. Und ich denke mal, das hat auch mit Herrn Klingbeil zu tun.
Ein bisschen. Der will ja Vorsitzender werden.
Ja, und auch seine Linie. Und wenn ich verfolge so ein bisschen seine Laufbahn, weil ich einen interessanten Kopf halte in der Politik. Und ich glaube, das ist seine Linie, das auch so straff zu gestalten.
Wir schauen mal genauer hin mit Frank Capellan, der für uns diesen SPD-Parteitag in Berlin verfolgt. Tatsächlich auch ganz analog vor Ort. Frank, an welchem Programmpunkt sind die Sozialdemokraten gerade?
Ja, hier sind gerade die Bewerbungsreden gehalten worden, also von Lars Klingbeil zum einen, der ja die Nachfolge antreten wird, von Norbert Walter-Borjans, der nach 2 Jahren nicht mehr kandidiert, und auch von seiner Co-Vorsitzenden Saskia Esken, die hat gerade hier geschlossen. Jetzt sehe ich, dass Rolf Mützenich, der SPD-Fraktionsvorsitzende, auf die Bühne geht, und man kann sagen, hier war alles angerichtet für den ganz großen Parteitag, den 3-tägigen großen regulären regulären SPD-Parteitag. Alle zwei Jahre findet das ja statt, auch mit der Wahl des Vorstands, des Parteivorstands und der Parteispitze, eben der stellvertretenden Parteivorsitzenden. Und die sind auch alle hier zurzeit, aber die Mitglieder, die Delegierten sind dann digital zugeschaltet. Sie hören es im Hintergrund, jetzt hat Mütze nicht gerade seine Rede begonnen. Und es wird viel geworben natürlich für diese Koalition und es wird viel Stolz zum Ausdruck gebracht darüber, dass man es geschafft hat, nach 16 Jahren wieder einen Kanzler zu stellen. Olaf Scholz, das noch zum Schluss, der sitzt natürlich auch hier im Publikum.
Ja, und muss sich vielleicht dann demnächst von Kevin Kühnert noch einiges anhören als Generalsekretär, dieser Kevin Kühnert, der Olaf Scholz ja nie wollte. Also wo sehen Sie da die Zukunft des Verhältnisses des Kanzlers mit den Parteigremien?
Naja, dafür hat er dann Lars Klingbeil, das kann man glaube ich sagen. Das hat Lars Klingbeil in seiner Rede, ich würde es gleich gerne mal kurz einspielen, das hat er auch betont, dass er sich als Brückenbauer sieht zwischen den linken Sozialdemokraten, dazu gehört ja eben auch Saskia Esken und eben Kevin Kühnert. Und da ist er da, der moderieren wird und das kann, das auch schon getan hat. Lars Klingbeil hat einen guten Draht zu Kevin Kühnert gefunden. Die beiden sind mittlerweile befreundet, ergänzen sich. So wird das zumindest immer wieder dargestellt. Und Sie haben es ja eben schon gesagt, Kevin Kühnert hat durchaus gesagt, man muss diesen Koalitionsvertrag nachschärfen, da wo es sich anbietet. Wir müssen daran denken, wie wir in 4 Jahren uns aufstellen wollen, wenn wir in die nächste Bundestagswahl gehen. Aber Lars Klingbeil hat eben noch einmal betont, es geht jetzt darum, diese neue Geschlossenheit der Sozialdemokraten auf jeden Fall zu bewahren.
Es gibt nicht die SPD der Seeheimer oder die SPD der Parteilinken. Es gibt nicht die SPD der Netzwerke oder die Partei der Jusos. Und es gibt auch nicht die SPD, die in der Regierung ist. Und schon gar nicht gibt es die Nichtregierungs-SPD. Liebe Leute, wir sind eine SPD und wir sind dann stark, wenn wir das in den Mittelpunkt stellen, worum es geht, nämlich jeden Tag, egal ob in der Partei, in der Fraktion, in der Regierung oder in den Ländern oder Arbeitsgemeinschaften, dafür zu kämpfen, dass das Beste für die Menschen rauskommt.
Das war sicherlich die ganz zentrale Botschaft von Lars Klingbeil und ich bin überzeugt, er wird hier ein gutes Ergebnis einfahren. Die digitale Abstimmung läuft bereits und das Ergebnis soll gegen 13:30 vorliegen.
Und welche Rolle soll dann die bisherige Co-Vorsitzende Saskia Esken spielen an der Seite von Lars Klingbeil?
Naja, sie ist natürlich ebenso wie Kevin Kühnert dafür verantwortlich, sage ich mal, dass die Partei auch sichtbar bleibt mit neuen Ideen. Das hat sie eben auch nochmal betont, die man dann entwickeln will, wenn man möglicherweise dann nicht mehr mit den Liberalen regiert. So weit denkt man jetzt schon, das hat Norbert Walter-Borjans eben auch angedeutet, dass man nun mehr erreichen möchte, mehr als 30% bei der kommenden Bundestagswahl. Aber davor kommen ja auch noch Landtagswahlen im kommenden Jahr im Saarland, in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, in Schleswig-Holstein. Und da werden ja dann auch Leute die Partei repräsentieren, die hier eben zu stellvertretenden Parteivorsitzenden gewählt und wiedergewählt werden sollen. Ganz neu dabei ist der SPD-Landeschef Thomas Kutschaty, der sich hier zur Wahl stellt als stellvertretender Parteivorsitzender. Und dann wird man sehen, wie das funktioniert, wie das harmoniert, wenn man auf der einen Seite versucht, das Profil der SPD zu schärfen und auf der anderen Seite natürlich in der Regierungsverantwortung steht und da Rücksicht nehmen muss auf die beiden Koalitionspartner.
Wird natürlich auch flankiert durch die Ministerpräsidentinnen, nicht? Die Regierungsarbeit, denke ich mal.
In der Tat. Und die spielen ja auch eine ganz gewichtige Rolle. Malu Dreyer aus Rheinland-Pfalz, Manuela Schwesig, die diesen grandiosen Wahlerfolg aus Sicht der Sozialdemokraten in Schwerin eingefahren hat.
Abschließende Frage noch, Frank Kapelan. Auf welche Zahlen sollten wir achten bei den Wahlergebnissen? Also was wäre also mindestens nötig, sage ich mal, um wirklich eine volle Unterstützung zu haben als Parteichef, als Generalsekretär?
Naja, da kann man zugrunde legen, die Zahlen, die es da vor 2 Jahren beim letzten regulären Parteitag gegeben hat, da hat Saskia Esken, die war ja durch die Mitglieder zur Parteivorsitzenden gemacht worden, musste aber von den Delegierten bestätigt werden. Da hatte sie ein eher mageres Ergebnis eingefahren mit 75%, muss man sehen. Ich glaube schon, dass sie das verbessern kann. Und Lars Klingbeil als Generalsekretär war ja damals angetreten. Ich glaube schon, dass er das Zeug hat, jetzt deutlich über die 80% zu kommen. Norbert Walter-Borjans war seinerzeit bei 89% der Delegierten. Und ihm wird ja auch zugute gehalten, dass er wesentlichen Anteil am Wahlerfolg der Sozialdemokraten an der Kampagne, an der erfolgreichen Kampagne hatte. Er hat da nochmal dran erinnert, naja, niemand hat uns das doch zugetraut. Die Medien hatten uns abgeschrieben. Auch ich hatte manchmal meine Probleme, Zuversicht auszustrahlen. Aber er ist dann standhaft geblieben. Die Sozialdemokraten sind auf Kurs geblieben. Naja, und Kevin Kühnert hatte als stellvertretender Vorsitzender vor 2 Jahren 70% der Delegierten Stimmen bekommen. Ich denke mal, es wird diesmal deutlich mehr werden.
Frank Kapellan beim SPD-Parteitag, wo also ein neuer Generalsekretär und ein neuer Vorsitzender gewählt werden sollen. Vielen Dank. Gerade also noch in SPD-Hand, jetzt bei den Grünen. Das Auswärtige Amt, die erste Außenministerin Deutschlands, Annalena Baerbock, also die es seit 3 Tagen ist und gleich am Morgen nach der Ernennung nach Paris gefahren ist und dort unter anderem auch den französischen Partnern schon mal viel Unterstützung bei der EU-Ratspräsidentschaft zugesichert hat.
Ihr könnt euch vom ersten Tag bis zum letzten Tag eurer Präsidentschaft auf Deutschland, auf meine persönliche Unterstützung, auf die Unterstützung der gesamten deutschen Bundesregierung verlassen, damit wir gemeinsam an einem starken und souveränen Europa bauen.
Annalena Baerbock also in Paris, dann ging es weiter nach Brüssel und nach Warschau. Jetzt am Wochenende ist in Liverpool beim G7-Außenministertreffen. Es geht ja, Safer Senoucak, Publizist, Schriftsteller ist bei uns, ja gerade bei Außenpolitik auch um einen gewissen Ton, um einen gewissen Stil der Diplomatie, um eine Art und Weise des Auftritts. Wenn Sie Heiko Maas beobachten und wenn Sie Annalena Baerbock beobachten, was sehen Sie da?
Naja, ich würde ja zum Beispiel die Frage stellen, ob die auswärtige Politik der letzten Jahre in SPD-Hand war. Ich denke mal, das war in der Hand von Frau Merkel. Frau Merkel hat die Außenpolitik gemacht. Und das ist jetzt die entscheidende Frage, wie wird das in Zukunft? Geht das tatsächlich in eine grüne Hand über? Oder ist jetzt der Herr Scholz der Außenpolitiker? Also das sind jetzt die großen Fragen, die kommen, glaube ich, die wir einfach sehen werden. Ich glaube schon, dass Frau Baerbock Akzente setzen wird. Ich hoffe vor allem in der Klimapolitik, das tut wirklich Not.
Das hat sie ja wirklich auch ins Auswärtige Amt mitgeholt, ja, deswegen, in der Außenklimapolitik.
Ja, das ist auch das Wahlergebnis ja auch so zu lesen, dass da etwas erwartet wird.
Also war richtig, das so zu tun, das zu erweitern.
Sehr richtig.
Die Kompetenz des Auswärtigen Amtes.
Sehr richtig. Mhm. Und das wird aber wahrscheinlich nicht unbedingt zugunsten einer Politik gehen, die, sagen wir mal, bei Menschenrechten, Demokratiedefiziten genauer hinschaut. Weil da haben wir eine große Bremse, die Wirtschaftslobby, die großen Strategen, die Geostrategen, die dann kommen und sagen, ja, aber wenn wir das da mit dem so machen, dann wird das passieren und so weiter. Und so ganz dumm ist das ja leider eben auch nicht. Das ist eben das, was man Realpolitik nennt.
China zum Beispiel, ne? Ein sehr wichtiger Markt für große deutsche Unternehmen.
Ja. Also ich frage mich, was haben wir gegen China in der Hand?
Also wirtschaftlich wenig, offenbar.
Ja, uns macht ja die Wirtschaft aus, leider. Also wir haben zwar die Werte und wir haben auch doch ein sehr aufgeblähtes Gewissensniveau oft, aber wenn wir wirklich mal reinschauen, was wir wirklich tun international, dann hält das diesem Niveau nicht stand. Und das ist schade. Andererseits ist das ja die große Frage, werden wir in Richtung Entspannungspolitik gehen? Also ich habe so ein bisschen Déjà-vu, ich bin ja sozialisiert worden in den 70er Jahren, bin ja Jahrgang 61.
Neue Ostpolitik,
ja,
Willy Brandt.
Ja, nicht dieser Aufbruch. Interessanterweise hat der Herr Scholz das ja zitiert.
Da hat die SPD sich dafür eingesetzt, auch mit Potentaten umgehen zu können, etwas zu erreichen. Oder ist ja was erreicht worden? Ne?
Ja, der Besuch in der DDR. Ich meine, bitte, das war doch überhaupt kein anerkannter Staat, nichts. Mhm. Und da hat er große Schritte gemacht. Dadurch wurden ja die anderen nicht unbedingt jetzt, die bösen Buben sozusagen, nicht gut oder so. Ja? Aber es gab ein Arrangement, ein Agreement. Ja? Und das hat dann dazu geführt, dass tatsächlich eine eine günstigere Atmosphäre vielleicht entstanden ist. Es gibt aber natürlich auch die Gegenseite, die behauptet, nein, nicht die Entspannungspolitik, sondern Ronald Reagan hat es geschafft. Er hat aufgerüstet, er hat Druck aufgebaut und er hat sozusagen die Sowjetunion kaputt gerüstet. Nicht?
Also mit da könnte man sagen, dass eher die Konservativen damals wertegeleiteter waren. Könnte man jetzt behaupten, als Arbeitsthese.
Ne? Genau, und heute sind es die Grünen. Ist das nicht interessant? Es gibt bei den Grünen doch Stimmen, die in diese Faltenrichtung gehen. Und da frage ich mich, wie
die ist eine wichtige Tradition für diese Partei. Ne? Also Menschenrechte, wertegeleitete Außenpolitik, da will man ja die Basis auch ein bisschen
einfangen. Ja, aber das geht wahrscheinlich nur mit einer stärkeren Aufrüstung, stärkeren NATO-Druck. Jetzt schauen Sie doch den Konflikt in Ukraine und Russland, diesen Konflikt an. Da stehen nun mal auf der einen Seite sehr, sehr viele Panzer und da marschieren auch Soldaten, nicht? Das hat man auf der Krim gesehen. Also es ist eine sehr, sehr schwierige Situation. Und es wird sich zeigen, ob diese, ich habe einen Brief jetzt dafür gefunden, ob das diese Hardliner der Zärtlichkeit, ja, ob die sozusagen Erfolg haben werden. Ist diese Mischung aus klarer Position, ja, und gleichzeitig aber doch einer pazifistischen Tradition, aus der man kommt. Man kommt ja nicht aus der Aufrüstung, auf der Wirtschaft, die sich stark mit der Rüstungsindustrie gemein macht, sondern man will ja eigentlich abrüsten. Ja.
Gerade aber, die Grünen, ne?
Ja, also ich meine, aber gleichzeitig möchte man harte Positionen vertreten, was Menschenrechte angeht. Ja,
wie kriegt man das hin?
Das wird sehr spannend zu sein.
Da schließt sich vielleicht der Kreis, da geht es vielleicht doch auch wieder um Stilfragen? Geht es da auch um den Ton, die Art und Weise des Umgangs?
Absolut, absolut. Da muss man sich sehr bewähren. Das ist eine hohe Aufgabe, ja. Muss man auch erstmal ernst nehmen. Ich glaube, viele Leute nehmen das gar nicht ernst, die in der Wirtschaft sitzen und in den politischen Gremien und so weiter. Nun ist ja das Auswärtige Amt, es gehört ja zu den bestorganisiertesten Apparaten Deutschlands, das muss man auch sagen, nicht? Wirklich erfahrene Diplomaten. Und da wird Frau Baerbock sicherlich Unterstützung erhalten. Die Frage ist natürlich, ob, wie gesagt, die Spannungslage mit dem Kanzleramt, wie sich das entwickelt wird, das ist spannend.
Ja, wir haben mit dem SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich gehört, der meinte also, die deutsche Außenpolitik werde, Zitat, insbesondere im Kanzleramt geführt. Da wollte er natürlich ein bisschen die Gewichte verschieben. Scholz und Baerbock sagen voneinander, nein, es gebe da keinen Konflikt. Also Sie erwarten schon einen?
Merkel 2.0. Ich erwarte bei Herrn Scholz all dies. Weil er ist ja da zur Schule gegangen und also ich denke mal, das kommt in diese Richtung, die Politik. Würde ich sehr überrascht werden, wenn er wirklich eine ganz andere Handschrift an den Tag legen würde, aber man kennt ihn auch aus Hamburg. Das ist seine Linie und ich glaube nicht, dass er das Feld ganz freiwillig räumen wird, gerade was Wirtschaftsinteressen angeht und was die geostrategischen Entwicklungen angeht. Man darf das auch gar nicht unterschätzen, zum Beispiel Russland hat in der SPD auch eine Lobby. Das wird oft immer so ein bisschen klein geschrieben, aber es ist schon auffallend. Und das ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn man jetzt Richtung Entspannungspolitik denkt. Nicht? Ich bin ja ein Mensch eigentlich, der große Angst hat vor diesen autoritären neuen Herrschern, muss ich sagen. Ja. Und, aber gleichzeitig denke ich, was haben wir für Möglichkeiten? Mhm. Wollen wir aufrüsten? Wollen wir wieder einen neuen Kalten Krieg? Vielleicht sind wir da mitten drin schon. Ja? Und da denke ich immer so als etwas feiger Europäer, die NATO soll es doch richten. Und da muss man natürlich aber auch das transatlantische Verhältnis wieder neu bewerten. Und Jens Stoltenberg ist ja vielleicht gar keine schlechte Figur, um so eine Revitalisierung der NATO zu erreichen. Das wäre jetzt gerade im Ukraine-Konflikt wichtig.
Serhat Cenocak ist bei uns, der Schriftsteller und Publizist. Und wir wollen über etwas reden, was die Öffentlichkeit, die Welt der Öffentlichkeit schon seit einigen Jahren beschäftigt. Nämlich das Schicksal des Gründers einer der wichtigsten Whistleblower-Plattformen überhaupt. Vielleicht der Ursprungs-Whistleblower-Plattform, nämlich WikiLeaks. Julian Assange, der seit vielen Jahren in London lebt, unter sehr schwierigen Bedingungen. Also zum einen in der äquatorianischen Botschaft, wo er sehr lange gelebt hat und dann auch in Haft war, in Untersuchungshaft, und jetzt könnte eine Auslieferung an die USA, die ihn ja angeklagt hat, wegen Geheimnisverrats und vielem anderen mehr, ihm drohen, da bis zu 170 Jahre Haft, also lebenslang ganz sicher. Droht also eine Auslieferung, ein britisches Berufungsgericht macht diese Auslieferung jedenfalls wahrscheinlicher. Nun ist natürlich Safa Cenocak eine Grundfrage immer wieder bei diesem Julian Assange. Ist er nun Geheimnisverräter, der die Stabilität eines Staates bedrohen könnte, oder ist er Journalist?
Beides. Beides. Die Frage ist, wie bewertet man das im Grunde genommen? Was heißt Geheimnisverrat? Das heißt, okay, ein Staat ist im Krieg, ja, da muss man ja erstmal diesen Krieg gutheißen. damit man sagt, oh, er hat was verraten. Wenn man aber kritisch gegenüber diesem Krieg steht, dann hat er nichts verraten, sondern dann hat er eigentlich die Öffentlichkeit informiert. Ich denke, dass er in erster Linie Journalist ist und zwar wirklich auch ein sehr guter. Die Rechtslage ist sicher anders. Die Rechtslage in den Staaten ist anders. In jedem Staat ist das anders. Aber es ist trotzdem die Aufgabe von Publizisten, eine gewisse kritische Haltung zu haben und diese auch zu äußern. Und was ich einfach nicht akzeptabel finde, und es ist ja auch sehr grotesk, dass am selben Tag Herr Biden zu einem Demokratiegipfel eingeladen hat. Das ist ja schon ein bisschen eine Groteske, muss man schon sagen. Man sollte doch mal untersuchen, was da eigentlich in diesen WikiLeaks-Formaten herausgekommen ist. Was ist da eigentlich genau passiert? Wenn es da wirklich zu Menschenrechtsverletzungen gekommen ist, zu wirklichen Rechtsbrüchen, dann sollte man doch das in erster Linie untersuchen, nicht, dass das sozusagen zutage getreten ist. Und deswegen finde ich das schon wichtig, dass gerade in Europa dass man möchte natürlich die USA auch nicht zu sehr verärgern, glaube ich, aber es wäre schon wichtig, darüber nochmal nachzudenken, ob es zu dieser Auslieferung kommen sollte.
Außerdem stelle ich mir aber auch die Frage, also ich persönlich verstehe mich schon als Journalist, das heißt also, ich versuche auch einzuordnen, ich versuche zu recherchieren, zu verifizieren, verschiedene Stimmen auch zu Wort kommen zu lassen, Debatten vielleicht mit auch zu initiieren oder sie weiterzuführen, aber immer auch auf einer, ich sag mal, auf einer guten Informationsgrundlage, auf einer Recherche. Und bei WikiLeaks war es tatsächlich so, dass Materialien einfach so ins Netz gestellt wurden. Ja. Eins zu eins.
Das ist Arbeitsmaterial für die Journalisten eigentlich.
Ja, genau. Ja. Ich weiß nicht, ich persönlich würde es vermutlich nicht als Journalismus bezeichnen, sondern als eine Materialsammlung.
Gut, aber was macht es? Was ist da, ich meine,
mit vielen Geheimnissen, die sozusagen tatsächlich auch vielleicht zum Beispiel, damit wird ja auch argumentiert, Soldatinnen und Soldaten, on the ground, also unten im Irakkrieg oder im Afghanistankrieg, vielleicht auch gefährden könnten.
Richtig, aber da ist vielleicht so, dass der Herr Assange diesen Krieg nicht gut findet, kann ja sein. Und dass er da sozusagen Teil auch dieser Auseinandersetzung ist. Und das muss in einer Demokratie möglich sein. In einer Demokratie muss es möglich sein, einen Krieg, der womöglich auch nicht gerechtfertigt ist, auch kritisieren zu können und auch dagegen anzugehen. Das, ich meine, die Grenzen
man
sind
kann
da
ihn
sehr
ja kritisieren,
fließend.
Man kann ihn ja kritisieren, ohne militärische Geheimnisse zu verraten, oder? Das sind doch zwei verschiedene
Dinge. Das sind nicht zwei Felder. Nein, wenn man die Möglichkeit hat, solche Geheimnisse, die darauf hindeuten, dass Gesetze gebrochen werden, dann ist es sogar die Pflicht, die zu veröffentlichen, finde ich. Das ist jetzt eine juristische Auseinandersetzung. Aber das ist der Kern der Diskussion.
Da müsste aber eigentlich ein Gericht vorher entschieden haben, ja, da sind bestimmte Gesetze gebrochen worden, da sind bestimmte Regeln gebrochen worden, dann könnte man es veröffentlichen. Er hat es ja davor getan. Nun, bevor irgendjemand das bewerten konnte, hat er das ja einfach
mit
WikiLeaks in die Welt geschossen.
Da ist leider genug Material, die wirklich so offensichtlich ist, wenn ich an diese Exekutionsszene denke, die man da über die Bildschirme gesehen hat, die in Bagdad stattfindet.
Ja, aber die Hintergründe sind ja oft nicht so ganz klar. Ne? Das ist ja genau der Punkt, da schließt sich wieder der Kreis zu echtem Journalismus.
Aber sind wir denn gewillt, das aufzuklären? Haben wir wirklich einen Willen? Das ist jetzt die Demokratiefrage, ja? Die 1-Million-Dollar-Frage, wenn Sie so wollen. Sind wir als demokratische Staaten, Gesellschaften gewillt, wenn es gegen unsere Interessen geht? Nicht für unsere Interessen, für unsere Interessen sind wir Champions der Menschenrechte. Wenn es aber gegen unsere Interessen geht, sind wir dann gewillt, das zu verteidigen und offen zu legen? Das ist die entscheidende Frage, die Assange-Diskussion, glaube ich, auslöst. Die juristische Frage, die will ich jetzt gar nicht bewerten, ehrlich gesagt. Ich kann mir vorstellen, dass man juristisch sagen kann, dieser Mann hat sich schuldig gemacht. Keine Frage. Ja. Aber was ist die Komplikation, die dahinter steckt? Die ist schon sehr wichtig, dass wir die mal diskutieren. Und das wird leider viel zu wenig diskutiert. Es ist auch nicht opportun, das zu diskutieren. Das schwächt natürlich auch demokratische Staaten, das muss man auch sagen, nicht? Das kann ja auch ausgenutzt werden, sozusagen vom Gegner, der die Demokratie bekriegt. Ja? Das ist dann die andere Argumentation. Verstehe ich bin nicht naiv, klar. Aber trotzdem sollten wir bestimmte Grundsätze erhalten, weil sonst macht es ja keinen Sinn. Für was treten wir dann ein?
Safa Cenocak ist bei uns, Schriftsteller, Lyriker, Publizist, Jahrgang 61, geboren in Ankara. Später ging er als Kind, als Jugendlicher mit seinen Eltern nach München, dann nach Berlin. Ich sage das deswegen, weil natürlich auch, das Thema Einwanderung, das Thema Migration auch in dieser Ampelkoalition, die ja seit dieser Woche Deutschland regiert, eine wichtige Rolle spielt. Da wird ja auch viel über eine Modernisierung der Einwanderungspolitik gesprochen, auch einiges, ein paar Eckpunkte schon mal festgelegt. Was war das eigentlich bei Ihnen für eine Einwanderungsgeschichte?
Mein Vater ist ausgewandert, weil er in einem Rechtsstaat leben wollte, ganz kurz gesagt. Es war also keine Wirtschaftseinwanderung, sondern eher eins, was mit Lebensstil zu tun hat.
Ja, und nun bei dieser Ampelkoalition gibt es ja so ein paar Eckpunkte, ich habe es schon gesagt, also weniger irreguläre Migration, darauf will man Acht geben, mehr legale Möglichkeiten, zum Beispiel das Geduldete, die bei guten Deutschkenntnissen, guter Integration und einem Job in Deutschland durchaus bleiben können. Dieses Chancenaufenthaltsrecht, also vergleichbar durchaus, in Teilen jedenfalls mit Kanada und Australien, so ein Punkterecht, dass man da tatsächlich auf dem Arbeitsmarkt einfacher Fuß fassen kann. Und sagt ja der neue FPD-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr, wir brauchen 400.000 Zuwanderer im Jahr, um tatsächlich auch den Arbeitskräftemangel dem zu begegnen. Was erhoffen Sie sich da
in der nächsten Zeit? Ich meine, ich verfolge natürlich diese Diskussion seit 30 Jahren intensiv. Seit 40 Jahren ist es ein großes Thema in Deutschland. Daran sieht man schon die Stimmungslage. Aber es hatte immer so einen Unterton bei Migration in Deutschland, man hilft jemandem. Ja? Und das ist ja nun eine völlige Illusion. Es geht ja darum, dass Länder durch Migration gestärkt werden und sich stärken und es auch brauchen. Und es wäre wahnsinnig viel erreicht, wenn man diese Grundhaltung ändern könnte, wenn man verstehen würde, ach, die Situation in den Intensivstationen, in den Krankenhäusern hat auch damit zu tun, dass wir das nicht hinkriegen. Und in den Anfang der 90er Jahre hat man eine englische Zeitung geschrieben, kann ich mich gut erinnern, man kann überhaupt nicht verstehen, warum Deutschland für gut qualifizierte Migranten die Hürde so hoch stellt und für nicht qualifizierte so niedrig. Und das war der Blick auf Deutschland. Und ich glaube, das ist ein Fehler der Migrationspolitik von Anfang an. Das hat aber auch damit zu tun, dass man Ängste hat. Ängste vor Überfremdung, vor anderen Kulturen. Es ist eben eine andere Atmosphäre als in vielen angelsächsischen Ländern. Da gibt es auch Probleme. Aber die Atmosphäre, die Grundatmosphäre ist anders.
Sollte man nüchterner einfach rangehen?
Viel, also viel nüchterner, pragmatischer, nüchterner. Mhm. Das tut auch den Immigranten gut, weil sie dann nicht immer so fokussiert werden. Ja? Du bist der andere, erklär dich mal, wo kommst du her? Also dieses Ganze, ja, oder dass man als deutschsprachiger Schriftsteller für sein gutes Deutsch gelobt wird, nur weil man eben keinen deutschen Namen trägt und so. Solche Sachen verschwinden dann mit der Zeit. Es wird normaler. Und diese Normalität tut uns allen gut.
Aber es geht ja auch um Zeichen, die man setzt, zum Beispiel in der Personalpolitik der Bundesregierung. Da schließt sich wieder der Kreis. Am Anfang haben wir es kurz erwähnt. Was diese Ampelregierung auch ausmacht, ist ein Minister mit Einwanderungsgeschichte, nämlich Cem Özdemir. Aber er ist der einzige von 17.
Und ja, wenn man sich das
anschaut. Ach und Krach. Ja, und gerade so. Und da gab es ja, ja, wie wir wissen, große interne Konflikte innerhalb der Grünen Partei. Ja. Wir haben aber mindestens 25 bis 30% Menschen mit Migrationsgeschichte in diesem Land, wenn nicht noch mehr, je nach Zählung. Ja.
Aber der Bundestag ist bunter geworden, das muss man auch sagen. Also es ist jünger, bunter ist schon, und auch in den Medien, nicht? Man sieht immer mehr unterschiedliche Gesichter unter verschiedenen Namen. Also da tut sich schon was, Aber die Grundeinstellung, dass wir anderen Menschen helfen, denen es immer schlecht geht, schlechter als uns, diese Grundhaltung, ist auch eine Haltung von Überlegenheit.
Also mehr Augenhöhe herstellen auch.
Ja, das ist nicht real. Das ist nicht real, weil Länder wie USA, Kanada, Großbritannien und andere, die da Jahrzehnte Erfahrung haben, die arbeiten eben mit anderen Grundmustern und sind erfolgreicher.
Safa Cernuschak, Publizist, Schriftsteller, hier bei uns zu Gast im Deutschlandfunk Kultur in dieser einen Stunde. Ich danke Ihnen sehr.
Bedanke mich auch.